Wunderschönen guten Morgen. Ich bin dieser Marius Völker, von dem Marvin gesprochen hat, der jetzt predigen darf. Es ist für mich Premiere hier in der Detmold Nord. Es ist meine erste Predigt hier und es gab, glaube ich, eine sehr lange Vorbereitungszeit. Genau, wir machen ja eine Predigtreihe, so von Eduard Adam aus so gestartet. Genau, und ich freue mich sehr drauf, was ich euch heute mitgebracht habe. Also könnt ihr euch gerne mitfreuen. Genau, wir machen die Predigtreihe weiter mit Philippa. Genau, Philippa Kapitel 2. Und zum Anfang, genau, heute wurde einiges erzählt, wer seine Ausbildung abgeschlossen hat und so weiter. Genau, ich habe auch mein Studium jetzt abgeschlossen und ich arbeite jetzt seit 2 Wochen. Ich habe meinen Maurermeister gemacht und ich arbeite auf dem Bau. Und dort ist es so, dass wir jetzt Freitag haben wir eine Bodenplatte betoniert. Ein riesen Haus wird das sein in der Innenstadt von Lemgo. Und die Bodenplatte, man nennt das auch die Fundament oder die Sohle. Auf diesem Fundament wird später das ganze Haus gegründet. Also das statische System des Hauses, das wird komplett auf der Bodenplatte abgefangen und in die Erde weitergeleitet. Es trägt die Bodenplatte, das Fundament, das trägt das gesamte Eigengewicht des Hauses, also die Steine, die Decke, Fliesen, Tapeten, alles. Das ist die ständige Last sozusagen. Und dann kommt noch die Verkehrslast. Das sind Möbel, wir Menschen, wenn wir eine Feier haben oder so, kommt ja Bewegung ins Haus rein. So. Und das Ganze muss eine Fundamentplatte aushalten können. Und deswegen muss sie auch gut geplant sein, die muss gut durchgeführt sein, um einfach ein Haus, man sagt in der Statik so, dass es einen Stillstand erreicht. Also egal, bei was es kommt, das Haus muss stillstehen und es darf nicht wackeln und so, ne? So, damit das stabil bleibt. Und so ist es auch, also genau, und diese Bodenplatte, mit dieser Bodenplatte fällt und steht das gesamte Haus. Und so ist auch unser Predigtinhalt heute. Das, worum es heute geht, das ist die Kernaussage, das ist die Fundamentplatte unseres Glaubens, das ist die Fundamentplatte von dem, was wir leben, von dem, warum wir uns überhaupt versammeln. Man nennt das auch in der Theologie auch den Christus-Hymnus. Ein Hymnus ist ein Lobgesang über Jesus Christus, also Christus-Hymnus, ein Lobgesang über Jesus, über das, was er getan hat. Und genau, wir machen ja die Predigtreihe weiter. Und um so ein bisschen den Kontext und den Zusammenhang der Verse, über die ich heute predigen werde, ein bisschen besser zu verstehen, habe ich euch ein bisschen was aufgelistet, um einfach ja, den Kontext und den Zusammenhang zu verstehen, warum der Herr so dolle gepriesen wird. Und zwar muss ich jetzt bei Johann Mattes von letzter Woche anfangen. Und zwar, der hatte eine gute Einleitung gemacht und er hat das auch, glaube ich, in der Predigt auch erwähnt, dass der Text zusammenhängend ist. Und ich habe das so aufgeteilt, dass die Verse 1 bis 4, das ist Teil 1 ist, das ist das, da geht es um die Mahnung zur Einheit, wir sollen demütig sein, Selbstlosigkeit haben. Also das sind ganz viele Aufforderungen in 4 Versen, die Paulus uns mitgibt. Und dann gibt es den zweiten Teil in diesen 11 Versen, Kapitel 2. Das sind die Verse 6 bis 11, das ist der zweite Teil. Und das ist der Christus-Hymnus, das ist der Lobgesang Jesu Christi. Und dieser Teil 2 ist nochmal aufgeteilt in 2 Strophen. Einmal die Verse 6 bis 8, da geht es komplett um die Erniedrigung Jesu Christi und Jesus Christus als der Handelnde. Also es geht komplett um Jesus und was er alles gemacht hat, deswegen Jesus, der Handelnde. Und die zweite Strophe des Christus-Hymnus ist die Erhöhung Jesu Christi. Und Gott ist der Akteur, Gott ist der Handelnde. Strophe 1, Jesus erniedrigt sich. Und Strophe 2, Gott erhöht Jesus dafür. Und der Refrain, oder man spricht das, glaube ich, so aus, Refrain, Refrain, keine Ahnung, ist der Vers 5. Vers 5 verbindet Teil 1 und Teil 2 miteinander. Und das sind meine Verse, darüber, da werden wir gleich tiefer einsteigen, und zwar in Vers 5 und dann 6 bis 8 und 9 bis 11. Das ist die Fundamentplatte meines Glaubens, unseres Glaubens. Ich lese Vers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Das kleine Wörtchen denn macht einen Riesenunterschied und gibt uns auch so ein bisschen die Antwort, warum wir überhaupt so gesinnt sein sollen, wie Jesus Christus es war. Als ich den Text gelesen habe, habe ich mich gefragt, okay, da steht jetzt, ihr sollt so gesinnt sein, so wie Christus Jesus war, aber warum? Also was bringt mir das, die Gesinnung Jesu anzunehmen oder überhaupt so zu denken, wie er das getan hat? Und dafür schauen wir jetzt, oder die Antwort auf diese Frage habe ich mir aus den ersten vier Versen herausgeleitet, deswegen hängt das auch alles miteinander zusammen. Ich lese jetzt Philipper 2, Vers 1 bis 4. Gibt es nun Ermahnung in Christus, gibt es Zuspruch der Liebe, gibt es Gemeinschaft des Geistes, gibt es Herzlichkeit und Erbarmen, so macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Hier könnt ihr das nochmal in Schnelldurchlauf lesen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus Jesus es auch war. So, warum muss ich so gesinnt sein, wie Jesus es war? Das ist ganz einfach, weil Paulus die Philipper kennt. Das ist eine neu gegründete Gemeinde in Philippi und das sind Menschen. Das sind Menschen, die einen, klar, die haben sich bekehrt, die sind heilig, die sind gerecht, aber das sind auch Menschen und die haben auch eine sündige Natur. Und Paulus schreibt nicht ohne Grund oder ermahnt sie zu einem, sage ich mal, heiligen Wandel, weil er ganz genau weiß, wie schwer es ist, demütig zu sein. Wie schwer es ist, nicht nur auf sich selbst zu schauen, sondern auch das Wohl des anderen zu sehen. Auch in anderen Briefen, wie zum Beispiel in Galater oder im Römerbrief, also bei Paulus geht es sehr oft darum, oder in Galater 5 oder Römer 7 geht es um einen Kampf zwischen dem Geist und dem Fleisch. Es geht darum, dass das, was ich will, das tue ich nicht und das, was ich nicht will, das tue ich. Und das ist der Kampf, in dem wir uns alle befinden als Gläubige. Und da hat einfach unsere sündige und menschliche Natur mit zu tun, dass sie der Göttlichen widerstrebt. Und dadurch entsteht ein Kampf. Und Paulus ist sich bewusst dieses Kampfes und deswegen schreibt er diese Ermahnung an die Philipper und sagt, und auch an dich und mich, und sagt, ey, sieh zu, dass du demütig bist. Sieh zu, dass du Demut erlangst. Sieh zu, dass du dich nicht höher achtest als den anderen. Weil wir auch eine sündige Natur in uns haben. Und jetzt geht es noch weiter. Und zwar, wir müssen ja die Gesinnung Jesu Christi haben. Und um das zu bekommen, brauchen wir Veränderung. Weil es bringt ja nichts, wenn ich wütend bin innerlich oder stolz bin und dann aber nach außen hin so den Schein zu bewahren. Das ist nicht das, wovon Gott hier spricht. Wir wollen keine gut erzogenen Kinder haben. Okay, das war falsche Richtung. Wir möchten nicht einfach nur irgendwelche Sonntagschristen haben, sondern wir möchten Menschen haben, die wirklich an ihrem Herzen arbeiten und dass das von innen herauskommt, dass Demut, dass es in unseren Herzen entsteht, dass ich wirklich demütig bin und dass ich mich wirklich unterordnen kann und wenn mir einer etwas sagt und dass ich das einfach annehmen kann. Also es geht um das Herz und das ist im Herzen, dass wir die Gesinnung Christi bekommen, damit wir die Aufforderung, die er in Versen 1 bis 4 auflistet, überhaupt machen können. Deswegen brauchen wir die Gesinnung Jesu Christi. Galater 4, Vers 19, da geht es darum, dass Paulus sagt, ich lese das mal vor. Ich habe das jetzt nicht mitgebracht. Ich dachte, ich werde das zitieren können, aber das schaffe ich nicht. Und zwar Galater 4, Vers 19, da geht es darum, meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus Gestalt in euch gewinnt. Es geht darum, dass Christus in dir und mir Gestalt gewinnt und so können wir demütig sein. So können wir den anderen höher achten als uns selber. Und all die anderen Früchte des Geistes können wir dann ertragen, wenn er durch uns wirkt. Und das Ganze hat mit Veränderung zu tun. Und Leute, jetzt sind wir dabei da angekommen und jetzt reden wir schon über Heiligung. Jetzt reden wir um unsere Berufung. Denn es geht darum, dass wir an Jesus bleiben, dass wir permanent an Jesus bleiben und dass wir uns von ihm verändern lassen. Römer 12, Vers 1 und 2, da geht es darum, dass wir unsere Gesinnung verändern lassen und uns nicht dem Weltlauf, den Lauf dieser Welt anpassen. Also es geht darum, dass wir uns verändern und dass wir die Sachen reflektieren, dass wir, wenn wir Sünde in uns haben, dass wir das Ganze angehen, dass wir uns von Jesus einfach verändern lassen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Und um seine Gesinnung zu bekommen, du kommst dann nicht an der Veränderung vorbei. Und das ist, wenn Tini und ich uns unterhalten oder nach einem Streit dann unterhalten, dann sage ich, ja, ey Babe, tut mir leid, dass ich das und das gemacht habe. Ich bitte sie um Verzeihung und dann kommt der nächste Punkt, dass ich mich verändern lassen möchte. Und das ist alles andere als schön. Aber das ist richtig gut. Es fühlt sich einfach richtig mies an. Aber wir kommen da nicht drum herum, dass wir uns verändern lassen sollen und können und dürfen. Meine persönliche Bitte oder das meiste gesprochene Gebet von mir ist, dass Gott mich verändert, weil ich so viel Böses noch in mir habe. Klar, ich bin heilig, ich bin gerecht und ich kann auch vor dem Spiegel stehen und sagen, Herr, danke, dass du mich wunderbar gemacht hast. Und ich finde mich Hammer, wie Gott mich gemacht hat. Aber ich habe auch eine sündige Natur und die ist richtig kacke. Und da geht es darum, dass wir diese Natur vor dem Herrn bringen und uns verwandeln lassen. Und deswegen kannst du auch um Veränderung einfach bitten. Oder bitte einfach darum, dass Gott dir Liebe für deinen Mitmenschen gibt. Ich führe Tagebücher, also ich habe mir vorgenommen, bewusst Tagebücher zu schreiben, schon seit 5, 6 Jahren oder so. Und es hilft mir, mein Verhalten zu reflektieren. Es hilft mir, meine Fehler einfach ein bisschen objektiv zu sehen, obwohl ich als selber die schreibe, klar ist subjektiv, aber so ein bisschen von oben zu betrachten und dann mein Verhalten zu analysieren und gucken, okay, was kann ich besser machen, was ist wirklich falsch dran. Ich habe einen Freund, ich habe einen besten Freund, André, mit dem rede ich richtig viel. Also eigentlich reden wir meistens über unser Verhalten, was verändert werden kann, wo ich mich Gott hinstellen lassen kann, was er an mir ändern kann. Der nächste Punkt ist, es war ganz witzig, die Person wird sich auch gleich angesprochen fühlen, ist aber auch nicht so schlimm, denn ich habe letzten Sonntag oder vorletzten Sonntag gesagt, ja, ich werde heute den Sabbat halten. Und die Person hat gesagt, was ist der Sabbat? Und ich fand das cool, dass die das gesagt hat, dass die Person das gesagt hat. Und ich war auch gleichzeitig erschrocken, dass diese Person nicht wusste, was der Sabbat ist. Leute, und ich glaube, wir sind in so einem Eifer, Dinge zu machen, Dinge zu erledigen, wo wir uns dazu bemühen müssen, einfach Ruhe zu suchen, einfach Ruhe zu haben und, uns einfach mal auf Gott zu konzentrieren und sagen, okay, Herr, ich höre jetzt auf zu tun. Sabbat bedeutet aufhören. Und ich glaube, wenn wir anfangen, Ruhe zu suchen, dann fängt auch Gott an, auch an unserem Herzen zu arbeiten und uns weiterhin zu verändern. Was mir noch sehr persönlich sehr viel geholfen hat, war Johannes 15, Vers 1 bis 12. Das kannst du richtig gerne einfach mal studieren. Achte auf die Worte darauf, wenn du das liest. Johannes 15, Vers 1 bis 12. Was deine Aufforderung ist, wer der Aktive ist, so geh das einfach mal durch. Da geht es darum, dass Gott sagt, Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Es geht um Heiligung, es geht ganz, ganz viel um Veränderung. Es geht um Frucht bringen und so weiter. Wir kommen jetzt zu der ersten Strophe. Also wir haben jetzt gehört, okay, die Ermahnung, die Aufforderung, dass wir Dinge tun sollen. Demut, Selbstlosigkeit, den anderen höher achten als sich selber. Dann haben wir über Veränderung vieles gehört, dass wir uns verändern lassen sollen, um das alles zu halten. Und jetzt kommen wir zu der ersten Strophe, wo Gott, wo Jesus selbst einfach so gepriesen wird. Und zwar kommen wir zu der ersten Strophe, zu der Selbsterniedrigung Jesu Christi. Und Jesus ist die handelnde Person. Ich lese ab Vers 5 bis 8. Strophe 1. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Der, der in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Ein Räuber, der Beute klaut, ich habe jetzt nicht so viel in meinem Leben gestohlen, ich muss mich da irgendwie hineinversetzen können, aber ein Räuber, der etwas geklaut hat, oder ich kenne das aus Filmen, der versucht seine Beute zu verstecken, der versucht seine Beute gierig zu bewahren und sie bloß nicht herzugeben. Also er hält es für sich und er will das nicht weggeben und er ist gierig. Er will es mit keinem teilen. Und Jesus war nicht so gierig nach seiner Gottheit. Und dazu habe ich ein Beispiel mitgebracht von einer Person, um das Ganze ein bisschen aufzubröseln. Und zwar geht es um Startup. Es ist das Jüngerschaftsprogramm von der Bibelschule Brake. Und David Gerber ist der Gründer und der Entwickler. Also nagelt mich da jetzt auf Details nicht fest, aber er hat es auf jeden Fall gegründet und entwickelt. Und sehr viel Zeit investiert. Ich weiß, dass er in seiner Bibelschulzeit, der 3 Jahre im 3. Jahr, seine Arbeit darüber geschrieben hat. Und dann hat er ein Jahr nach der Bibelschulzeit noch ein ganzes Jahr an dem Entwurf, glaube ich, an dem Gebäude gearbeitet, an dem das Programm geschrieben, das korrigiert und so weiter. Also er hat sehr, sehr viel Zeit investiert, um das Riesengebäude aufzustellen. Ich keine Ahnung, wie viel es kostet, aber ich würde schätzen, also 2 Millionen, weiß nicht, so, das ist auf jeden Fall im Millionenbereich, befindet man sich da. Also ein teures Ding. Dort werden Menschen geformt. Ich habe einige Freunde, die das gemacht haben und das ist heftig. Also die profitieren nach 5 Jahren immer noch davon. Meine Frau hat das gemacht. Es ist einfach richtig Hammer. ist ein heftiges Ding, was er da gestellt hat. Und dieser David hat nach 5 Jahren, nachdem er 5 Jahrgänge durchgeführt hat, hat er gesagt so, ey, und jetzt gebe ich das weiter. Ey, also als ich das erfahren habe, war ich so, hä, Alter, das ist dein Ding, das war dein Baby, Alter, das war so dein Kind, was du gemacht hast. Und du kannst das einfach so abgeben und denke ich mir, krass, krass, wie demütig du bist und das einfach so abgeben kannst und jetzt arbeitet er weiter in einem Missionshilfswerk in Paderborn und zieht sein Leben einfach mit Jesus durch. Heftig. Er hielt es nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein. Und Jesus, also in Genesis lesen wir, dass er sprach, also Gott sprach und es wurde. So ein Gott, der so mächtig ist, der spricht und es wird etwas. Er macht dich und mich und das ist so komplex. Und dieser Gott hält es nicht fest wie einen Raub, Gott gleich zu sein. Er sagt, ey, ich will mich erniedrigen. Und wir lesen Vers 7 weiter. Sondern er entäußert sich selbst, keiner hat ihn dazu gezwungen, nimmt die Gestalt eines Knechtes an und wird wie die Menschen. Und ich finde das richtig witzig, die Vorstellung, dass Gott einer, der so viel Macht hat, dass der Mensch wird und auf einmal ein kleines Baby ist. Er ist angewiesen, also der sprach und es wurde, ist jetzt angewiesen auf Mama und auf Papa. Das ist heftig. Er muss gefüttert werden, seine ersten Zähne kommen, Mama, Papa wechseln sich ab, wer bei den Nachbarn schlafen kann, damit die ausschlafen können. So, er lebt ein ganz normales menschliches Leben. Der muss beigebracht werden, wie man isst, wie man richtig den Löffel hält. Wahrscheinlich hat der Zimmermann gelernt, wenn er einen Splitter bekommen hat beim Holzschleifen, läuft er zu Mama und Mama verarztet ihn. Also ganz normales Kind. Dieser Gott wird ein Kind. Das ist heftig. Und das reicht aber noch nicht aus. Und er geht noch weiter und er sagt, und er tut, und zwar Vers 8, und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, also das heißt leibhaftig als Mensch, erniedrigt er sich selbst. Da haben wir wieder, am Anfang entäußert er sich selbst als Mensch, ne? Gott wird Mensch, und jetzt erniedrigt er sich selbst und wird gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. 100% Gott, 100% Mensch. Von außen betrachtet, komplett wie ein ganz normaler Mensch. Aber trotzdem auch Gott. Mit Emotionen, mit Freude, mit Leid. Hängt dieser Christus jetzt am Kreuz als ein Verbrecher? Als einer, der nichts getan hat, hängt jetzt und auf ihm hängt die ganze Sünde. Und es geht noch weiter, das steht da jetzt nicht, aber wir haben Verse in der Bibel, da heißt es, dass Gott ihn verlassen hat, weil er mit Sünde beladen ist. Leute, wir haben einen Gott, der sich selbst entäußert als ein Mensch, der sich selbst erniedrigt und wird gehorsam bis zum Tod. Und er stirbt den menschlichen Tod. Galater 3, Vers 13 steht, Christus hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch geworden ist für uns. Also für dich und für mich. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. So Leute, und jetzt heißt es im Vers 5, so gesinnt sein, wie Christus Jesus es war. Hey, gebt euch das mal, so gesinnt sein, wie Christus Jesus es war, der demütig durch und durch ist, der für dich und für mich einfach komplett diesen Weg gegangen ist. Heftig, einfach heftig. Was bin ich bereit aufzugeben? Woran hängt dein Herz persönlich? Woran hängt dein Herz, dass du, und ich kenne das und ich habe das, vielleicht keiner von euch, aber vielleicht bin ich ja nur der Einzige, aber der sich so dran festhält und sich nicht auf seine Frau einlassen möchte, wenn man sich streitet und voller Stolz und Halsstarrigkeit, man kriegt so einen richtigen steifen Nacken, das ist einfach widerlich, aber so, wisst ihr, was ich meine? Einfach der Alltag. Der Stolz und alles andere. Also was bin ich bereit aufzugeben, um so gesinnt zu sein, wie Christus Jesus es war und ist? Und es geht um Tod. Also wir müssen immer wieder sterben, immer kleiner werden. Christus muss immer mehr Gestalt in uns annehmen. Ich mache einen ganz kleinen Abstecher. Und zwar geht es darum, wenn wir Sünde bekennen, wenn wir Sünde an uns erkennen, dann kommen wir zu Gott, 1. Johannes 1, Vers 9, und dann bekennen wir unsere Sünden und er ist treu und gerecht und vergibt uns und so weiter. So, dann kann es sein, dass, also ich kenne das von mir, dass dann eine Gedankenspirale ankommt und dann, dass dann sowas kommt wie, ach, der Herr vergibt. Ja, hat er mir wirklich vergeben? War das wirklich so oder nicht? Und das ist der Moment, wo wir anfangen müssen, im Glauben zu wandeln, indem wir dankend seine Vergebung annehmen. Also wenn ich Buße getan habe, dann ist der nächste Satz, und da gibt es kein Komma und kein Aber, kein Punkt, der Satz geht weiter und da geht es, Herr, danke, dass du mir vergeben hast. Und wenn dann wieder Gedanken kommen und die gleiche Sache wieder hochkommt, sage ich, nein, ich habe es vor dem Herrn bekannt und ich lebe im Glauben und ich nehme seine Vergebung an, weil das die Schrift einfach sagt. Johannes 1, Vers 9 sagt das, wenn du die Sünde bekennst, so ist er treu und gerecht, dass er es dir vergibt. Wir kommen wieder zurück. Jesus war gehorsam bis zum Tod. Also lasst uns auch unserem Herrn gehorsam sein, wie er es uns vorgelebt hat, so wie er es gemacht hat. Er war gehorsam bis zum Tod. Und nun kommen wir zu der zweiten Strophe unseres Lobgesanges über Jesus Christus. Jesus erniedrigt sich selbst, er entäußert sich selbst an einen Mensch. Und jetzt kommt die Erhöhung Jesu Christi. Und Gott ist der Akteur, Gott ist der Handelnde und Jesus muss nichts mehr machen. Gott, lass mich einfach die Verse 9 bis 11 lesen. Ich tue so, als ob ihr mich unterbrochen habt, aber habt ihr ja gar nicht. Also ich lese ab Vers 9. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm, also Jesus, einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist und das Ganze zur Ehre Gottes, des Vaters. Gott erhöht Jesus Christus, weil dieser sich selbst erniedrigt hat. Matthäus 23, Vers 12. Ich gebe euch ein bisschen Zeit, wenn ihr das aufschlagen wollt. Matthäus 23, Vers 12. Da steht, der Größte unter euch soll euer Diener sein. Und wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst aber erniedrigt, der wird erhöht werden. Leute, das ist ganz einfach. Lass uns so gesinnt sein, wie Christus Jesus es auch war. Ich bin am Ende angekommen. Der Hymnus hat zwei Teile. Der Lobgesang Christi hat zwei Teile und wir sind jetzt bei der zweiten Strophe. Und hier geht es darum, dass Christus einfach der Größte ist. Punkt. Christus ist einfach der Größte. Und das, was in Genesis geschah, bei Adam und Eva, bei dem Sündenfall, da wo die Beziehung zu Gott kaputt gemacht wurde, hat Jesus uns ein Fundament geschaffen, hat uns eine Grundplatte gegeben, auf dem wir all unser Haus, all unser Leben, all unsere Entscheidungen fürs Leben aufbauen können. Und daraus leben wir. Und zwar, dass er sich erniedrigt hat, dass er ein Mensch wurde, ist in den Tod gegangen, er ist wieder auferstanden und daran glauben wir. Und das ist ein Schlüsselereignis. Das ist ein Schlüsselereignis der Heilsgeschichte. Das ganze Alte Testament, das wird darauf zugespitzt. Und als Jesus gestorben ist und auferstanden ist und wir leben jetzt aus diesem Ereignis herweg in die Ewigkeit. So, deswegen ist das ein Schlüsselmoment und ein Fundament für unser Leben und für unser Glauben. Ich möchte schließen und euch einfach nur mitgeben, dass Jesus oder durch Jesus hat jeder Mensch und nur durch dieses Ereignis haben wir die Möglichkeit, mit Gott wieder versöhnt zu leben. Amen.